Hast du dich vielleicht schon mal gefragt, woher kommt eigentlich Finanztipp? Wie kann es sein, dass wir bei Finanztipp so unabhängig sind und trotzdem uns selbst tragen können? Ich muss sagen, ich bin ja auch erst seit ein paar Monaten mit dabei und auch ich habe mich das im Vorhinein gefragt und habe es auch nicht hundertprozentig durchblickt. Aber um genau diese Frage zu beantworten, spreche ich heute mit einem der Finanztipp-Gründer, nämlich Markus Wohlsdorf. Und genau das besprechen wir heute in der neuen Folge Finanzen ganz einfach. Bei Finanztipps sind wir der Meinung, Finanzen kannst du selber und wir zeigen dir wie. Herzlich willkommen, Markus. Ich freue mich, heute mit dir zu sprechen. Was ich im Vorhinein schon über dich herausgefunden habe, ist, dass du vor Finanztipp, und das finde ich ja immer ganz spannend, eine relativ lange Historie schon in der Finanzbranche hattest. Und Finanztipp, für die, die es nicht wissen, wurde 2013 gegründet. Aber mich interessiert erstmal, was war eigentlich davor? Woher kommst du? Und hinten raus auch, wieso hast du dich am Ende entschieden, Finanztipp zu gründen?
Ja, gerne. Also kommen tue ich aus dem Schwabenland. Hört man vielleicht nicht unbedingt, aber nee. Ich bin in Esslingen geboren, in der Nähe von Stuttgart. Bin da auch die ersten 14 Jahre meines Lebens groß geworden. Komme auch aus einer halbschwäbischen Familie. Meine Mutter war oder ist Schwäbin. Habe da, glaube ich, viele schwäbische Tugenden mit auf den Weg bekommen von Fleiß, Bescheidenheit und so weiter. Und die haben mich, glaube ich, bis heute geprägt. Ja. Und auch wenn ich seit meinem 14. Lebensjahr nicht mehr in Stuttgart oder Umgebung lebe, bin ich trotzdem noch immer stark der Stadt verbunden. Bin VfB Stuttgart-Fan mit Leib und Seele, auch wenn ich jetzt seit mittlerweile fast 30 Jahren in München lebe. Genau, aber da komme ich ursprünglich mal her und als ich 14 Jahre alt war, kam mein Vater irgendwann nach Hause und sagte, es gibt spannende Neuigkeiten, wir ziehen nach Amerika, weil er damals bei Mercedes-Benz gearbeitet.
Wahnsinn.
Und genau, dann kam von einem auf den anderen Tag eine ziemliche Veränderung in mein Leben, weil wir dann an die Westküste der USA gezogen sind nach Oregon.
Schön.
Was im Jahr 1985, also schon sehr lange her, natürlich noch viel weiter weg war gefühlt als heute, weil es gab noch kein Internet, es gab keine E-Mails, man hat für viel Geld Ferngespräche mit der Heimat geführt.
Also, kann ich mich auch noch daran erinnern?
Es war wirklich der größte Gefühl, Glücksgefühl war, wenn mein Vater aus Deutschland mal wieder ein Glas Nutella mitgebracht hat und man so dieses Gefühl hatte von, oh, das ist ein Stück Deutschland zum Anfassen. Aber es war dann schon sozusagen der erste ganz große Einschnitt, auch in meinem Leben, mich da drüben an der Highschool in Oregon irgendwie durchschlagen zu müssen, ja, die ersten Jahre.
Ja, tatsächlich, wer es nicht weiß, ich habe auch Familien in den Staaten. Ich bin auch rüber und für mich war es auch ein ganz schöner, ich bin lustigerweise so zu der Zeit rübergegangen, als gerade Barack Obama das erste Mal gewählt wurde, also zu einer sehr spannenden Zeit. Mhm. Aber für mich war das auch irgendwie so ein krasser Kontrast, das Leben dort, das Leben, was man in den Filmen gesehen hat, wie es sein soll und wie es dann aber auch wirklich ist. Und auch so diese Highschool-Experience, aber halt auch diese College-Experience, die ja ganz häufig in den Filmen so schön und fun dargestellt wurde. Aber du hast ja auch in den Staaten dann studiert, richtig?
Genau, ich habe auch drüben studiert, weil ich habe einen Highschool-Abschluss gemacht und mit dem war es praktisch damals fast unmöglich, zurückzukommen nach Deutschland. Also ich hätte irgendwie, glaube ich, 2 Jahre wiederholen müssen, um das Abitur nachzuholen und stattdessen bin ich in den USA geblieben, habe dann da studiert an der Ostküste und bin da auch in einer recht guten Uni gelandet, die heißt Brown. Das ist so eine Stunde südlich von Boston. Ich glaube, dein Vater war in Yale insofern.
Genau, mein Vater war in Yale. Sind so die Elite-Unis, da wo alle gerne hin möchten und wo man auch eigentlich einen ganz guten GPA, also einen guten Durchschnitt haben muss, um da reinzukommen, oder?
Ja, das stimmt. Also,
scheint sich ja nicht so schlecht angestellt zu haben in der Highschool.
Hat irgendwie funktioniert, genau. Ja. Genau. Nee, und das war natürlich schon eine wahnsinnig beeindruckende Zeit, da zu studieren und viele Leute aus aller Welt kennenzulernen und genau, und es war auch, glaube ich, für mich so der, ich hatte auch damals überhaupt keine Ahnung, was ich eigentlich machen soll, aber durch das Studium dort kam dann die erste große Weichenstellung auch in meinem Leben, weil dann irgendwann eine Investmentbank namens Goldman Sachs dort rekrutiert hat. Ich wusste ehrlich gesagt gar nicht, was Investmentbanking ist. Das wussten damals, glaube ich, in Deutschland auch generell nicht viele.
Ja.
Und Goldman Sachs hatte im Jahr 1990 erst in Deutschland das Büro eröffnet und ich bin im Jahr 92 fertig geworden. Also es war wirklich damals noch ganz frisch. Und mein Vater hat gesagt, du, da bewirbst dich einfach mal. Und ich bin da hingegangen, ohne wirklich zu ahnen, was mich da erwartet. Und bin dann irgendwie am übernächsten Tag, nachdem die ersten Interviews am College waren, bin ich dann runtergeflogen worden nach New York, hatte da, glaube ich, 10 Interviews an einem Tag. Und das fanden die irgendwie gut und haben mich dann weiter eingeladen in die nächste Runde. Die nächste Runde war dann in London. Da hatte ich dann, glaube ich, 7 Interviews und dann am Abend weiter nach Frankfurt, wo ich am nächsten Tag auch nochmal, glaube ich, 6 Interviews hatte. Also totaler Wahnsinn.
Das ist komplett verrückt. Und
so bin ich irgendwie in diese Investmentbanking-Welt reingerutscht, ohne dass ich es jemals geplant hatte. Und das war natürlich irre, weil ich war damals 21 Jahre alt und habe dann im August 92 an der Wall Street sozusagen bei Goldman Sachs zu arbeiten begonnen. Und das, ja, natürlich.
Kann man sich heutzutage gar nicht mehr vorstellen. Auch gerade, man muss ja auch dazu sagen, in den USA fängt man ja auch früher an zu studieren. Man ist früher aus der Schule raus und fängt früher an zu studieren, ist auch früher raus.
Ja.
Aber wenn ich mir überlege, wie ich drauf war mit 21, hätte ich mir jetzt die Wall Street vermutlich nicht unbedingt zugetraut. Das ist ja schon auch ein ordentlicher Laden auch, wo es dahergeht.
Ich glaube, oft ist es ja so, dass man als junger Mensch in diese Dinge auch einfach irgendwie reinstolpert und eher im Nachhinein Respekt dafür entwickelt. Ich habe da damals gar nicht groß drüber nachgedacht. Wir waren halt alles irgendwie junge Absolventinnen und Absolventen, die da ein einmonatiges Ausbildungsprogramm im August hatten, bevor es dann in die jeweiligen Abteilungen ging. Also für mich dann auch weiter nach Deutschland. Insofern, ich war die ersten 2 Monate war ich in New York. Aber war natürlich eine Wahnsinnszeit, damals wirklich vor Ort jeden Morgen mit der U-Bahn runterzufahren, an der U-Bahn-Station Wall Street auszusteigen und dann in die Broad Street zu gehen. Da war damals das Büro von Goldman Sachs. Und da einfach auch wirklich mitten am Geschehen zu sein. Also du läufst dann wirklich morgens da an der Börse auch vorbei, die man ja auch hier aus dem Fernsehen und so kennt. Das waren schon unglaubliche Eindrücke und ich fand es immer beeindruckend, dass Goldman Sachs auch wirklich echt jungen Leuten da schon wirklich sehr, sehr viel Verantwortung überträgt. Das hat mich, glaube ich, auch geprägt, weil ich es auch immer geliebt habe, in allem, was wir danach auch unternehmerisch gemacht haben, immer vor allem jungen Leuten auch die Chance zu geben und einfach zu sagen, auch wenn diese Schuhe vielleicht viel zu groß wirken, ja, aber du wächst da rein und du kannst es, ja, insofern. Mir ist damals die Chance gegeben worden und das hat super funktioniert und bin ich bis heute dankbar dafür.
Und war das dann, also ich finde das total spannend, weil ich gucke ja, ich habe auch so ein paar ältere Finanzfilme, würde ich gar nicht sagen, aber so gerade so Wall Street,
ja, ne,
Wolf of Wall Street und aber auch The Big Short und so weiter und so fort. Ist das wirklich so, wie es da dargestellt wird oder ist es gar nicht so verrückt?
Naja, ich glaube, wie alle Hollywood-Filme wird natürlich auch da überzeichnet und ich glaube, Wolf of Wall Street ist eine extrem überzeichnet. Also ganz so war es nicht.
Ja.
Nein, aber sozusagen dieses extrem hohe Adrenalin-Niveau, das da herrscht und dieser Druck und dieses Verkaufen und so weiter, das merkt man da schon, ja. Und ich glaube auch gerade so dieses ganze Thema Verkaufen und Storytelling und so weiter, das ist auch etwas, was man da wirklich wahnsinnig gut lernt, weil du musst ja in dem Investmentbanking-Bereich immer irgendwie eine Dienstleistung verkaufen oder dein Unternehmen verkaufen und so weiter. Und da ging es ja auch in den Filmen auch immer sehr, sehr stark drum, ja, dass man halt irgendwelche Deals macht und irgendwie jemanden überzeugt von irgendetwas. Deshalb, das habe ich da, glaube ich, schon von der Pike auf gelernt. Ja.
Ich finde es ganz spannend, weil es ja schon ein arger Kontrast ist zu dem, was Finanztipp heute macht. Das ist ja quasi das faktische Gegenteil. Aber da kommen wir später nochmal drauf zu sprechen.
Ja.
Wie ging es denn dann weiter? Wie lange warst du bei Goldman Sachs?
Ich war 4 Jahre da.
Ja.
Und ich habe bei Goldman Sachs das große Glück gehabt, den Robert Haselsteiner kennenzulernen, der ja mein langfristiger oder langjähriger Geschäftspartner geworden ist, mit dem ich auch gemeinsam Finanztipp gestartet habe. Robert und ich saßen praktisch im Handelssaal nebeneinander und haben uns da super gut kennengelernt und angefreundet und haben dann gemeinsam irgendwie gemerkt, dass wir zwar dieses Investmentbanking total spannend finden, aber dass wir schon mal was Eigenes aufbauen wollen. Ja, dieses Gefühl von kompletter Freiheit, unternehmerische Gestaltung, da haben wir einfach gemerkt, da ticken wir genau gleich. Und ich war damals super jung, ich war 25 zu dem Zeitpunkt und hatte so das Gefühl, ich habe nichts zu verlieren, wenn ich es jetzt mal ausprobiere.
Ja.
Robert ist ja 9 Jahre älter als ich, das heißt, für den war es schon noch mal ein deutlich größerer Schritt raus in die Selbstständigkeit, weil der natürlich auch eine höhere Position bei Goldman Sachs hatte. Aber für uns war es beide natürlich im Nachhinein genau der richtige Schritt, wenngleich, wie immer im Unternehmerleben, es nie so ist, dass es von Anfang an gleich super funktioniert. Ja, also wir haben uns dann von Goldman Sachs aus selbstständig gemacht, haben eine erste Firma gegründet, mit der wir so unabhängige Fondsberatung, Fondsvermögensverwaltung angeboten haben. Das lief okay, aber das war jetzt auch nicht der riesengroße Brüller. Die Firma gibt es auch heute noch, haben wir dann irgendwann verkauft. Aber wir haben halt dann 1999 zur Dotcom-Phase sozusagen, als alle in unserem Umfeld mit Venture Capital Internet-Startups gegründet haben, haben wir halt dann die Idee für Interhyp entwickelt, was sozusagen im Nachhinein ja ein sehr großer Baufinanzierungsanbieter geworden ist. Und genau, das haben wir dann gemeinsam gestartet und aufgebaut, auch dadurch alle Höhen und Tiefen durch, weil es kam ja dann der Dotcom-Crash, wo eigentlich sozusagen niemand mehr dran geglaubt hat, dass aus diesen ganzen Internetunternehmen was wird. Ja, also ich habe auch in meinem eigenen Umfeld viele Leute, die auch sagen, damals hat einfach niemand mehr an einen geglaubt. Ich weiß noch, wir sind einmal in ein Meeting reingegangen mit unseren Geldgebern, unseren Venture Capital Investoren, die uns gesagt haben, dass sie unseren Wert jetzt auf null abgeschrieben haben, weil sie einfach nicht dran glauben, dass aus dieser Firma nochmal was wird. Und das musst du als Gründer und Unternehmer dann schon auch erstmal verdauen und sagen, so, euch werde ich es zeigen. Ja? Und,
aber das ist ja dann die richtige Einstellung, da nicht zu sagen, ups, vielleicht verzocken wir uns jetzt hier gerade, sondern zu sagen, jetzt zeigen wir es euch vielleicht erst recht.
Absolut, genau. Ja. Aber natürlich muss man in den Phasen dann schon auch echt durchhalten, weil das ist dann keine einfache Zeit, ja, wenn alle um dir rum halt dir sagen, dass das eigentlich alles gar keine Perspektive hat. Und das haben wir ja natürlich auch in den Phasen danach, in den Jahren danach immer wieder gesehen, durch diese ganzen Wellen von Euphorie und Niedergeschlagenheit, die man ja auch in der Börse so erlebt, dass entweder sind alle total begeistert und dann wird auch sozusagen jeder Mist eigentlich finanziert. Ja, und dann gibt es wieder Phasen, wo alle total defensiv sind und überhaupt kein Risiko eingehen wollen. Und dann werden sogar die besten Unternehmen teilweise nicht finanziert. Ja, und ich glaube, wenn man das ein paar Jahre oder in unserem Fall jetzt auch Jahrzehnte schon gesehen hat, dann entwickelt man da vielleicht auch eine gewisse Abgeklärtheit, weil man natürlich auf dem Weg nach oben, wenn alles toll ist und alles super und nichts mehr hinterfragt wird, dann ist man von Hause aus immer ein bisschen skeptisch, weil man sagt, nee, das fühlt sich nicht richtig an, ja. Und da kriegt man dann gerne so, ich habe auch viel so in Startups investiert und so weiter in der Zeit, nachdem wir dann Interhyp verkauft haben, da kommen wir gleich dazu.
Ja.
Und da wirst du dann gerne so ein bisschen so als alter weißer Mann abgestempelt, weil natürlich du immer warnst und so. Und irgendwann hast du aber dann meistens recht, weil diese totale Euphorie, die hält halt auch nicht ewig an. Und, und dann kracht es auch wieder runter. Und dann sozusagen kommen die Gründer dann oft ganz geläutert daher und sagen, ist doch gut, dass wir nicht das ganze Geld ausgegeben haben, sondern ein bisschen sparsam geblieben sind.
Ein bisschen schwäbisch geblieben.
Ein bisschen schwäbisch sind wir geblieben hier. Genau.
Ah ja, spannend. Und wann oder wieso habt ihr euch dann entschieden, Interhyp zu verkaufen?
Genau, also Interhyp, vielleicht für die, die es nicht kennen, Interhyp ist ja praktisch eine Plattform, über die man eine Baufinanzierung bekommen kann. Vor Interhyp war es so, dass man einfach nur von Bank zu Bank irgendwie gehen musste, um sozusagen Angebote einzuholen. Wir haben dann praktisch eine große Plattform gebaut, auf der alle Kreditrichtlinien aller Banken hinterlegt sind und alle Zinsen, die ja teilweise auch sehr individuell berechnet werden. Und über diese Plattform konnte man dann praktisch alle Banken miteinander vergleichen. Also heute würde man sagen, das ist eine ganz normale Plattform,
ja.
Genau.
Ja.
Aber es ist halt die mittlerweile dann die größte Baufinanzierungsplattform in Deutschland geworden, die auch andere Finanzvertriebe genutzt haben. Genau, und es wurde dann sehr erfolgreich, waren sehr profitabel und irgendwann kam dann auf Initiative auch von unseren Venture Capital Gebern der Impuls zu sagen, wir sollten an die Börse gehen. Hat sich angefühlt, als ob es eine Ewigkeit gedauert hätte. Es war gar nicht so lang, weil es war nur 6 Jahre nach Gründung. Das kann man sich heute eigentlich gar nicht mehr vorstellen.
Cool, ja.
Und dann sind wir im Jahr 2005, also mittlerweile 20 Jahre her, haben wir dann schon, glaube ich, etwas erlebt, was wirklich nur wenige Menschen im Leben erleben dürfen, nämlich wirklich die eigene Firma an die Börse zu bringen und eine Roadshow zu machen, wo man bei Investoren in Deutschland, Europa, Amerika die Firma vorstellt und dann wirklich irgendwann an einem Tag X dann auf dem Börsenparkett steht und sozusagen das erste Mal den Aktienkurs seiner Firma da oben sieht, wie er sich anfängt zu bewegen und so. Das war schon ein wahnsinniges Highlight für uns, ja, das zu erleben. Und danach waren wir ein paar Jahre börsennotiert, haben so dieses ganze Hamsterrad von alle 3 Monate Quartalszahlen berichten und
Spannung pur.
Auf Spannung pur, auch mal enttäuschen, auch mal eine Gewinnwarnung rausgeben. Also das haben wir alles schon von innen wirklich miterlebt. Und das war auch eine sehr intensive Zeit, ja, weil du schon nochmal unter einem ganz anderen Druck stehst, als börsennotiertes Unternehmen einfach zu liefern. Das war, wie gesagt, war super spannend, aber irgendwann kam dann die ING Bank, die ja auch sicher viele kennen.
Sicherlich.
In Deutschland, die waren eine Bank, an die wir sehr viele Baufinanzierungen vermittelt haben. Das heißt, sozusagen die ING, die ja sehr viel Spargeld eingesammelt hat von deutschen Sparern, hat dann dieses Geld wiederum auf ihrer Aktivseite in Baufinanzierung investiert und viele von denen kamen über Interhyp. Und dadurch war das für die so ein bisschen so eine Absicherung des Vertriebsweges. Die wollten sowieso ihr Provisionsgeschäft erweitern und sind dadurch auf uns zugekommen und haben gesagt, wir würden euch gerne kaufen.
Ja.
Und dann gab es ein öffentliches Übernahmeangebot. Also auch den Teil haben wir dann noch miterlebt, das auch sehr spannend war.
Wenn man Markus mal googelt, dann findet man da relativ viel zu. Ich finde das relativ spannend, so in der Vorrecherche.
Ja.
Kann man sich mal gut einlesen.
Okay. Mhm. Genau, also es war natürlich auch nochmal ein cooles Erlebnis, dann so eine öffentliche Übernahme zu begleiten. Und dann ist die Firma übernommen worden. Dann haben wir unsere Anteile verkauft und dann ist sie auch irgendwann von der Börse genommen worden und ist bis heute eine Tochtergesellschaft der ING mit, ich glaube, 2.000, 3.000 Mitarbeitern, also weiterhin super erfolgreich. Freut uns natürlich total, dass es der Firma auch weiterhin gut geht. Und aber das war dann für uns irgendwann auch der Punkt, wo wir gesagt haben, so jetzt haben wir das, in der Summe waren es 12 Jahre gemacht und jetzt ist auch gut.
Ja.
Und sind dann 2011 rausgegangen und dann ist es eigentlich oft so, dass man erstmal so ein bisschen eine kleine Pause macht. Ich hatte damals gerade 2 kleine Kinder bekommen. Es war natürlich eine tolle Zeit, einfach auch mit der Familie Zeit zu verbringen.
Gutes Timing.
Yeah. War sehr dankbar. Also mein 40. Geburtstag war mein letzter Arbeitstag sozusagen bei bei Interhyp. Kann man fast nicht, also besser malen, als es dann so gekommen ist. Und dann haben wir angefangen, Robert und ich, so ein bisschen in Startups zu investieren, weil das ist eigentlich so der Klassiker, dass viele Gründer dann nach ihrem Exit, wie man auf Neudeutsch so schön sagt, also nach dem Verkauf der Firma, dann anfangen, in andere Startups von Gründern zu investieren, auch die zu unterstützen, zu coachen, zu mentoren. Da haben wir auch eine ganze Reihe von Investments gemacht. Das hat auch Spaß gemacht. Aber gleichzeitig habe ich gemerkt, relativ schnell in mir, ich muss wieder was aufbauen. Also ich bin einfach der Typ, der wahnsinnig gerne Unternehmen aufbaut.
Und ja, auch erfolgreich, tatsächlich.
Ja, musst du ja auch erstmal beweisen, dass es das zweite Mal dann auch gut funktioniert.
Ja, stimmt.
Genau, und dann habe ich mich halt gefragt, oder haben wir uns auch gefragt, was ist jetzt eigentlich so, what's next? Ja? Und wir haben uns schon immer, weil wir ja in der Finanzbranche groß geworden sind, wir haben uns schon immer, sozusagen dieses Thema hat uns immer gestört, dass man eigentlich niemandem vertrauen kann. Weil in der Finanzbranche will jeder, der gewinnorientiert arbeitet, dir natürlich irgendwas verkaufen. Ja. Und da gibt es natürlich sozusagen die besonders viel Geld dann irgendwie abgreifen wollen, also hohe Provisionen. Aber auch die jetzt irgendwie mit geringen Provisionen arbeiten oder so, auch die sind ja wirtschaftliche Unternehmen, die halt ihren Gewinn maximieren wollen und der Gewinn kommt natürlich vom Kunden und vom Nutzer und gleichzeitig haben wir gesehen, dass so viele Menschen sich mit dem Thema Finanzen halt nicht auskennen. Das muss man auch sehen, das war auch in der Zeit vor sozusagen Instagram und all diesen und YouTube und so weiter, da gab es praktisch einfach noch sehr, sehr wenig. Es gab die Stiftung Warentest, ja, als vertrauenswürdiges Medium.
Ja.
Die waren aber eher sozusagen ein klassisches Produkt in einem Heft und online war alles hinter der Paywall und so weiter. Und dann haben wir gesagt, nee, da muss es irgendwie eine bessere Lösung geben in diesem digitalen Zeitalter, wo Menschen einfach eine Informationsquelle haben, der sie einfach blind vertrauen können und die ihnen halt nicht irgendwas verkauft, womit man am meisten Geld verdient, sondern die einem einfach wirklich ehrlich sagt, was ist das Beste, was ich meinem besten Freund empfehlen würde, ja. Völlig frei von, von wirtschaftlichen Interessen. Und deshalb haben wir dann gesagt, das ist eigentlich genau das, was Deutschland braucht. Und ich habe auch für mich selbst damals ganz klar das Gefühl gehabt, es ist jetzt in dieser zweiten Lebensphase, in die ich mich dann reinbegeben habe, da war ich wahrscheinlich noch relativ jung dafür, aber trotzdem habe ich es schon gespürt, dass es so in dieser zweiten Lebensphase, wenn es in der ersten Lebensphase gut gelaufen ist, schon auch irgendwie dazugehört, was zurückzugeben. Mhm. Und ich muss auch sagen, jetzt im Nachhinein, das war eine fantastische Entscheidung, weil ich jeden Tag mich darüber freue, was wir hier Tolles machen. Und mir gibt es so viel mehr Befriedigung, als wenn ich jetzt irgendwie den nächsten Deal oder irgendwie den nächsten Firmenverkauf oder was hätte. Einfach den Menschen zu helfen und ehrlich zu sein und immer das Richtige zu tun und jeden Morgen aufstehen zu können und sich in den Spiegel schauen zu können, ja, und zu sagen, du tust da das Richtige und du tust das Gutes. Das ist einfach ein wahnsinnig schönes Gefühl. Deshalb komplett eigennützig, würde ich sagen, dieses Gemeinnützigkeitsprojekt, das wir dann hier gestartet haben mit Finanztipp.
Eigennützig
ist schon einfach wirklich das Beste, was mir auch passieren konnte. Ja? Und deshalb, ja, bin ich da auch super dankbar dafür, dass uns diese Idee gefunden hat und dass wir das in den Jahren danach aufbauen durften.
Ja, ich meine, es ist ja schon irgendwie eine privilegierte Position, das so machen zu können. Weil natürlich, wie du schon sagst, viele, ich will es jetzt gar nicht nur auf Beraterinnen, aber tatsächlich viele Berater und Beraterinnen, die müssen halt ihr Geld verdienen. Sie wollen die Informationen rausbringen, aber irgendwo müssen sie halt auch noch ihre Rechnungen zahlen. Und ihr wart ja dann tatsächlich in der privilegierten Position zu sagen, naja, wir haben jetzt einen guten Verkauf hingelegt und haben jetzt tatsächlich die Möglichkeit und das Privileg, das weiterzugeben oder dieses ganze Wissen, was wir uns auch aufgebaut haben, weiterzugeben und quasi das Thema Finanzen zu demokratisieren.
Mhm. Genau.
Ja. Und das war für dich der Antrieb tatsächlich eher, also weil es ist ja jetzt heutzutage, ist Finanztipp ja eine recht journalistische, unabhängige Plattform. Gab es da wirklich, warst du komplett frei von jeglichen unternehmerischen Motivationen oder hat das schon auch trotzdem noch eine gewisse Rolle gespielt, weil du ja ursprünglich einfach auch Unternehmer bist?
Also es war nie frei von unternehmerischer Ambition und das ist es auch heute nicht, weil wir sind ja ein Unternehmen und wir sind ja auch ein Unternehmen, das Geld verdienen muss und das war ja auch die Vision, dass wir was aufbauen, was gemeinnützig ist, aber eben trotzdem komplett unabhängig ist und sich selbst trägt, auch finanziell und nicht von irgendwelchen staatlichen Geldgebern oder Großspendern oder sowas abhängig ist.
Ja.
Und das war ja auch die Idee bei Finanztipp, dass wir es so aufsetzen, dass es eben wirtschaftlich komplett in sich funktioniert und auch profitabel ist, aber halt mit dem großen Unterschied, dass die Gewinne, die bei Finanztipp erwirtschaftet werden, dass die halt im System bleiben, ja? Dass die ausschließlich diesem Gesellschaftszweck zukommen. Nämlich den Menschen zu helfen, in Finanzthemen besser Bescheid zu wissen. Ja? Und das ist ja der große Unterschied zu allen privatwirtschaftlichen Unternehmen, bei denen es am Ende dann doch immer irgendjemanden gibt, dem der Laden gehört und der tendenziell halt auch will, dass dieser Laden auch möglichst viel wert wird oder möglichst viele Gewinne produziert. Ja? So, und wie du gerade sagtest, ich verurteile auch keinen Bankberater, weil es ist halt so, dass die Arbeit kostet ja auch Geld und natürlich ist es auch logisch, dass diese Firmen irgendwie für ihre Anteilseigner Geld verdienen wollen. Das ist die Marktwirtschaft. Ja? Ja. Wir haben halt nur gesagt, es braucht halt jemanden, der eben zu 100% und ohne irgendeinen Zweifel auf der Seite der Verbraucher steht.
Ja.
Der eben nicht irgendwie so zwischendrin ist, sondern der schon qua Struktur ja, voll dieser Mission verschrieben ist und wo man auch nie irgendwelche Fragezeichen hat, weil am Ende war ja unser Ziel, dass wir gesagt haben, wir brauchen eine Instanz, der Menschen wirklich blind vertrauen können.
Ja.
Und Finanztipp kann man halt blind vertrauen, weil dahinter steht die gemeinnützige Stiftung, in die wir das ja alles irgendwann eingebracht haben.
Ja.
Und die ausschließlich sich selbst gehört, also die gehört ja auch nicht mir, Finanztipp gehört ja auch nicht mir, sondern ich wache nur drüber sozusagen.
Effektiv verdienst du auch nicht mehr an Finanztipp, richtig?
Nein, ich verdiene bei Finanztipp keinen Pfennig.
Ja.
Ich schaue einfach nur drauf, dass das, was wir mal gestartet haben, sich positiv weiterentwickelt und dass es halt sich selbst immer treu bleibt, weil das steht nun mal in den Statuten auch der Stiftung und das ist das Einzige, was wem Finanztipp Rechenschaft schuldig ist. Ja, das heißt also, da wird nie irgendjemand kommen und sagen, ach, wäre jetzt doch schön, wenn wir irgendwie noch ein paar irgendwie Deals machen würden, ein paar Affiliate-Deals, die vielleicht so ein bisschen grenzwertig sind. Das würden wir nie machen, ja, weil wir am Ende sagen, wir machen ausschließlich das, was im Interesse des Nutzers ist und dementsprechend ist es einfach komplett abgesichert. Und wenn du sozusagen jemandem vertrauen kannst und du das einmal verstanden hast, und das ist ja unsere Aufgabe, dass es möglichst viele Leute verstehen, weil das ist nicht ganz so einfach zu verstehen, aber wenn du mal verstanden hast, dass du bei Finanztipp eben nicht hinterfragen musst, warum die jetzt was empfehlen, sondern wirklich weißt, dass die das wirklich aus bestem Wissen und Gewissen empfehlen, weil es einfach das Beste aus ihrer Sicht für die Verbraucher ist, dann macht es das Leben einfach auch viel einfacher. Weil wenn du nicht vertrauen kannst, dann musst du ja immer hinterfragen. Du musst immer nochmal zusätzlich recherchieren. Und deshalb gibt ja so einen schönen Satz, der da einfach heißt, Vertrauen reduziert Komplexität.
Das stimmt.
Ist einfach so. Und wir versuchen halt auch, weil wir sagen ja auch bei Finanztipp, wir wollen das Thema Finanzen einfach machen.
Richtig.
Und es hat einerseits ja die Komponente, dass man nicht zu viele komplexe Produkte ansammelt, wie es viele Leute machen. Aber wir machen es halt auch einfach, weil du halt, wenn du einmal verstanden hast, wie diese Firma tickt und wie sie arbeitet, dass du es halt nicht mehr hinterfragen musst, was wir hier empfehlen. Und das macht es halt auch einfach.
Total. Ich finde das ganz spannend, weil ich glaube, dass gerade im Internet, im Zeitalter von Influencern, aber ich meine auch selbst eine Zeitung, ne? Also jegliche Zeitung, dahinter steckt ein Unternehmen. Das heißt nicht, dass die nicht nach einem journalistischen Kodex arbeiten, aber trotzdem gibt es auch da noch wirtschaftliche Interessen. Und wir uns ja eigentlich komplett davon frei machen. Das heißt, auch auf der finanztipp.de gibt es keine Werbung zu sehen, wie jetzt vielleicht auf einer anderen Zeitungsseite. Und wir machen uns ja komplett frei davon. Was ich aber nochmal, worauf ich nochmal gern eingehen würde, und zwar, ich glaube, viele verstehen noch nicht genau, wie das mit der Stiftung funktioniert. Und wenn man es dann googelt, sieht man, es gibt auch eine Finanztipp GmbH. Und das ist ja so ein Konstrukt, wo man sagt, ah ja, okay, die Stiftung ist gemeinnützig, aber ist die GmbH auch gemeinnützig? Und ganz viele, inklusive mir, bevor ich angefangen habe, haben nicht genau verstanden, wie das jetzt genau zusammenpasst und wieso es überhaupt beides bräuchte. Mhm. Vielleicht kannst du das nochmal erklären.
Genau, also die Stiftung ist praktisch das oberste Organ. Die Stiftung ist praktisch die Absicherung der Mission für alle Ewigkeit. Weil die Stiftung haben wir gegründet und eben ins Leben gerufen, dass sie sich selbst gehört und für alle Ewigkeit dafür sorgt, dass Menschen Zugang zu völlig ehrlichen und unabhängigen Informationen bekommen. Und das, was wir machen bei Finanztipp, ist ja sehr stark die Bereitstellung von Informationen in Form von Ratgebern, in Form von wirklich neutralen und ehrlichen Vergleichen, die sich refinanzieren über Affiliate-Links. Können wir dann nachher auch noch drüber sprechen, weil das ist ja auch immer ein interessantes Thema, Affiliate-Links, was bedeutet das eigentlich und kann man dem vertrauen und so weiter. Aber wir haben halt gesagt, diese Refinanzierungsmöglichkeit über Affiliate-Links ist unsere Möglichkeit, wie wir Finanztipp für möglichst viele Leute kostenlos zur Verfügung stellen können, weil ich erinnere nochmal an die Stiftung Warentest. Die Stiftung Warentest macht einen super Job inhaltlich.
Richtig.
Aber es ist halt alles hinter einer Paywall, weil die halt sagen, du musst für unsere Inhalte bezahlen. Ist auch total fair und legitim, machen ja heute viele Online-Medien so. Aber es führt natürlich dazu, dass ganz viele Leute diese Inhalte nicht erreichen. Und das war ja auch der Grund, warum damals Hermann Josef Tenhagen von der Stiftung Warentest, der war ja dort Chefredakteur, zu uns gewechselt ist, als wir noch ein ganz, ganz kleines Baby waren, ein Jahr alt, weil er einfach diese Mission so toll fand, die Informationen, die wir zur Verfügung stellen, eben nicht nur so einer gewissen Bildungselite zur Verfügung zu stellen, sondern halt allen zugänglich zu machen. Und der Weg dahin war nun mal oder sind nun mal die Affiliate-Links, weil wir empfehlen Anbieter, völlig unabhängig davon, ob die uns später einen Affiliate-Link geben oder nicht, weil das ist eine komplett unabhängige Arbeit, die in der Redaktion stattfindet. Und über die Tatsache, dass eben wir auf diese Anbieter dann zum Teil verlinken können und für diese Abschlüsse, die dadurch entstehen, sozusagen Geld bekommen, ist es so, dass wir dieses Produkt halt weitestgehend oder kostenlos im Internet zur Verfügung stellen können. Und das ist immer unsere Vision gewesen, dass wir eben möglichst viele Leute damit erreichen. Und dieses Affiliate-Modell ist etwas, was in einer gemeinnützigen Stiftung nicht funktioniert.
Mm, okay.
Das heißt, Stiftungen, bei denen ist das Thema Affiliate etwas, da hast du endlose Diskussionen mit den Steuerbehörden. Und aus dem Grund haben wir uns entschieden, dass dieses ganze Geschäft, das wir betreiben, dieses Mediengeschäft sozusagen, auch mit den Affiliate-Links und so weiter, dass das in der Finanztipp GmbH stattfinden soll. Da ist praktisch das gesamte Mediengeschäft gebündelt, das wir hier betreiben. Aber die Anteile an dieser GmbH gehören eben zu 100% der gemeinnützigen Stiftung. Und die ist in dem Sinne der alleinige Anteilseigner, der entscheidet, was in dieser GmbH gemacht wird und wie gearbeitet wird. Und da die den Auftrag hat, sicherzustellen, dass für alle Ewigkeit wir unabhängig bleiben und nur das Richtige tun, ist es praktisch der eine Eigentümer, der für alle Ewigkeit sicherstellen wird, dass hier das Richtige getan wird. Und dadurch brauchen wir praktisch diese zwei juristischen Einheiten, die Stiftung oben und drunter die GmbH, in der sozusagen unsere Inhalte wie Website, Ratgeber, Newsletter, Social Media und so weiter hergestellt werden.
Also nochmal zusammengefasst, auch für dich, liebe Zuhörerin oder Zuhörer, Finanztipp gehört zu 100% sich selbst. Also Finanztipp GmbH gehört der Finanztipp Stiftung und die Finanztipp Stiftung gehört auch der Finanztipp Stiftung. Also das ist in sich alles geschlossen. Da verdient jetzt effektiv niemand dran, außer natürlich, dass die Finanztipp GmbH ihre Mitarbeitenden durch eben dieses Affiliate-Modell finanzieren. Ich will noch mal ganz kurz erklären, für die es nicht wissen, was ein Affiliate-Link ist. Weil mir ist das natürlich bekannt, ich komme aber auch so ein bisschen aus der Werbeecke. Und häufig ist auch das, man nennt es ja auch Affiliate-Marketing, im Marketing oder in der Werbung angesiedelt. Es ist aber nicht das Gleiche. Ein Affiliate-Link ist im Prinzip, ich erkläre es einmal ganz kurz, ein Link, den wir oder auch jeder andere Creator, den du, lieber Zuhörerin oder Zuhörer, deiner Seite posten könntest und du kriegst quasi pro Klick oder pro Abschluss Geld von dem Anbieter, den du verlinkt hast. Wir haben aber da eine ganz strikte Trennung. Wir empfehlen gute Anbieter so oder so.
Mhm.
Unabhängig davon, ob wir von denen Geld bekommen oder nicht. Und wir sagen auch nicht, der eine Anbieter den einen Anbieter empfehlen wir mehr, weil wir da vielleicht 3 Euro mehr oder 2 Cent weniger oder was auch immer bekommen. Also das ist ja diese strikte Trennung zwischen Redaktion und diesem Affiliate-Modell. Und damit ist es nicht gleichzusetzen mit Werbung oder Marketing. Habe genau. Ich das gut erklärt?
Hast du wunderbar erklärt.
Wundervoll. Nur für diejenigen, die das Thema nicht kennen. Was ich jetzt aber nochmal ganz spannend finde, du hast eben auch Hermann angesprochen, unseren Chefredakteur neben Saidi, der ja auch relativ früh schon mit dabei war. Und du meintest, ja, damals waren wir noch so ganz klein. Mich würde total interessieren, wie das am Anfang war bei Finanztipp. Wie war das Büro? Wie habt ihr gestartet? Wie habt ihr überhaupt rekrutiert? Wie fing das alles an?
Naja, wir sind gestartet ja hier in München damals mit der Idee und Robert und ich haben gesagt, wir wollen dieses Projekt starten und anfinanzieren. Und das Erste, was wir gemacht haben, ist, dass wir Leute geheuert haben, weil uns war klar, wir müssen eine Website bauen. Auf dieser Website sollen Ratgeber stehen. Diese Ratgeber sollen von Leuten erstellt werden, die Ahnung haben von den Finanzprodukten, um die es dort geht. Und in dem Rahmen haben wir dann angefangen, hier in München ein Team aufzubauen. Die ersten Ratgeber habe ich auch alle noch selbst geschrieben.
Nein.
Natürlich.
Wahnsinn.
Gab ja sonst niemanden. Als Gründer musst du immer erstmal alles machen.
Damals gab es auch noch keine KI, die das für einen gemacht hat.
Damals gab es auch noch keine KI. Also das war wirklich viel Fleiß, der da reingeflossen ist, einfach einen Ratgeber nach dem anderen zu schreiben. Die ins Netz zu stellen, weil unser Ansatz war damals ja sehr stark auch erstmal zu sagen, wir wollen da sein, wo die Menschen nach den Themen suchen. Und das ist natürlich die Google-Suche gewesen.
Absolut.
Das heißt, für uns war das ganze Thema Suchmaschinenoptimierung und schauen, dass unsere Inhalte gefunden werden der beste Weg, um Menschen auch davor zu bewahren, was Falsches zu machen. Weil in dem Augenblick, wo du uns in der Google-Suche findest, ist ja schon mal sichergestellt, dass du diese unabhängigen Informationen bekommst. Und gleichzeitig ist es für uns eine Möglichkeit, Besucher auf die Seite zu kriegen und einerseits dadurch dann Affiliate-Einnahmen zu generieren, weil die Firma hat ja anfangs erstmal Geld verloren, weil wir haben ja erstmal vorfinanziert mit Geld, das wir reingesteckt haben. Und zweitens war es so, dass wir natürlich über die Besucher auf unserer Seite auch anfangen konnten, Newsletter-Abonnenten zu generieren, weil es ist ja unsere zweite Säule von Anfang an eigentlich gewesen, dass wir gesagt haben, wir glauben fest dran, dass so ein wöchentlicher Newsletter einfach ein super wichtiges Produkt ist oder Medium ist, über das man die Menschen dauerhaft auch begleiten und informieren kann. Und wie gesagt, viele von diesen Newsletter-Abonnenten kamen halt dadurch zustande, dass sie über Google auf unserer Seite gelandet waren. Und dadurch lag am Anfang sehr viel Fokus darauf, Inhalte zu produzieren, Ratgeber, Text in Textform, ganz klassisch, die bei Google gefunden wurden. So, und da haben wir die ersten 12 Monate in München einen Ratgeber nach dem anderen rausgehauen, haben genau geguckt, wie sich unsere SEO-Platzierungen da entwickeln. Haben wir gesehen, dass das Thema auch irgendwie fruchtet. Wir haben aber dann schon auch relativ früh gesagt, wir brauchen definitiv jemanden, der diese Firma auch als Gesicht nach außen vertritt. Und Robert und ich, wir haben uns immer schon mehr als die Unternehmer gesehen, die dieses ganze Ding aufbauen und nicht als diejenigen, die selbst als Finanzexperten tatsächlich diese Erklärrolle wahrnehmen wollten. Nicht, weil wir das Finanzwissen nicht hätten, aber einfach, weil wir haben das nicht in unserer Lebensphase auch nicht in der Rolle gesehen, sondern gesagt, nee, wir möchten es eigentlich aufbauen mit Leuten, die das können. Und zum damaligen Zeitpunkt gab es für uns auch faktisch nur einen absoluten Traumkandidaten und das war halt der Hermann Tenhagen als Chefredakteur der Stiftung Warentest, also Glaubwürdigkeit ohne Ende.
Richtig.
Und auch ein Medienprofi, sehr bekannt in Funk und Fernsehen, wie man so schön sagt. Und wir haben ihn dann irgendwann angesprochen über einen gemeinsamen Kontakt und haben ihn mal so ein bisschen angespitzt, ob er sich denn sowas vorstellen könnte, weil, wie gesagt, zu dem Zeitpunkt war Finanztipp, was waren wir, vielleicht so 12-13 Leute.
Ja.
War alles noch sehr, sehr klein, uns kannte niemand, ja, und interessanterweise hat er zugehört, ja, und wir haben dann unsere ersten Gespräche so ganz geheim in Berlin geführt, welche Vorstellung er da hat und so weiter und sind uns dann irgendwann einig geworden und dann ist er zu uns gestoßen, was für uns natürlich schon ein Riesen-Coup war zum damaligen Zeitpunkt als ziemliches Nobody-Unternehmen, so jemanden wie Hermann als Chefredakteur und Geschäftsführer verkünden zu können. Und ich glaube, für ihn ist es auch einfach ein tolles Projekt jetzt gewesen in dieser Lebensphase, weil er war damals Anfang 50, als er zu uns gekommen ist. Und diesen ganzen Aufbau maßgeblich auch mitzumachen. Und Finanztipp ist, auch wenn wir es gegründet haben, aber es ist genauso auch sein Baby, weil er hat es sozusagen ab dem ersten Lebensjahr dann auch mit aufgezogen. Ja? Und insofern steckt da auch sehr viel Herzblut von ihm drin, genauso wie eben dann auch viel Herzblut von Saidi drin steckt. Der ist sogar vor Hermann ursprünglich mal zu uns gestoßen.
Wissen sicherlich auch viele nicht.
Wissen wahrscheinlich viele nicht. Und wir haben dann damals, als Hermann zu uns gekommen ist, haben wir gesagt, weil es war ihm ganz wichtig, dass wir Finanztipp nach Berlin verlagern, weil er in Berlin sitzt.
Ja.
Und dadurch haben wir dann Berlin sozusagen als Standort definiert und im Endeffekt eigentlich die ganze Operation nach Berlin verlagert. Und in dem Kontext, weil Saidi hier in München, wer war für Versicherungen zuständig, also war ich Chefredakteur und nichts, aber praktisch Experte für Versicherungen, damals gesagt hat, ich habe meine Familie hier, ich kann nicht mit nach Berlin, hat er sich in München was anderes gesucht, ist zu Check24 gegangen, ich weiß gar nicht, ob das viele Leute wissen, aber ist bei Check24 dann für 2-3 Jahre gewesen, haben immer einen engen Austausch weiterhin gehabt, weil ich einfach gewusst habe, wie sehr er für dieses Thema brennt und wie sehr wir persönlich auch miteinander verbunden waren. Immer wieder getroffen und als wir dann irgendwann gesagt haben, 2018, wir wollen hier mit Social Media am Standort München starten, weil ich wusste, dass er schon immer Lust drauf hatte, sein Wissen auch in Videos und so weiter zu teilen. Er hat gesagt, wenn ihr das mal macht, dann rufst mich an. Ja, das habe ich gemacht und dann kam er dann irgendwann zurück. Und insofern ist Saidi auch fast von Anfang an mit einer kleinen Unterbrechung hier an Bord und hat natürlich auch sehr viel Herzblut in diese Firma investiert über all die Jahre und ist hier groß geworden und bekannt geworden als Gesicht auf Social Media. Ist dann auch Co-Chefredakteur mit Hermann geworden, was mich natürlich auch total gefreut hat, diese Entwicklung zu sehen. Also zum Thema sozusagen Leuten eine Chance geben und sich entwickeln zu lassen. Ich glaube, Beispiel Saidi zeigt das auch wunderbar. Dadurch haben wir heute auch zwei Standorte. Es gibt den Standort Berlin, der in erster Linie ein Redaktionsstandort ist. Und dann haben wir hier München, wo mittlerweile das ganze Social Media und IT und Produkt und so weiter sitzt. Also wo wir jetzt gerade diesen Podcast aufnehmen.
Richtig. Und wo ich jetzt auch jede Woche hinpendle, wie manche von euch schon wissen. Genau. Hattest du denn das klingt ja alles so wie die Traumgeschichte, aber gab es auch so Momente, wo du gezweifelt hast, wo es vielleicht nicht so schnell gewachsen ist, wie du vielleicht dir das vorgestellt hast und dachtest, vielleicht sind die Deutschen, die ja sehr, jetzt mal sehr pauschal gesagt, sehr sicherheitsbedürftig sind, noch nicht bereit, um ihre Finanzen wirklich komplett selbst in die Hand zu nehmen?
Also ich glaube, ich habe an dem Thema nie gezweifelt. Es ist trotzdem so, dass in der Anfangsphase, wenn du Verluste machst, es schon Phasen gibt, wo du schlecht schläfst, weil du nicht hundertprozentig weißt, ob diese Wette aufgeht mit diesen Google-Rankings, dass dieses Affiliate-Modell wirklich funktioniert. Das war ja schon eine Wette. Also wir sind ja schon in das ganze Thema reingegangen und waren bereit, das Kapital, das wir anfangs zur Verfügung gestellt haben, als quasi so ein zinsloses Darlehen, das wir der Firma gegeben haben, uns war klar, dass dieses Geld weg sein könnte. Und wenn du dann immer nachschießen musst, weil es halt doch ein bisschen länger dauert, bis du tatsächlich dann diese Gewinnschwelle erreicht hast, dann schläfst du teilweise schon schlecht. Und die Phasen hatte ich sicherlich auch. Ja, ich glaube, ich kenne wenige Unternehmer, die nicht mal haben, wenn es mal nicht so läuft. Aber wir haben dann so nach 4 Jahren haben wir dann diese Gewinnschwelle erreicht und ab dem Zeitpunkt schläfst du als Unternehmer natürlich viel, viel besser. Ja? Also an dem, was wir hier machen, habe ich nie gezweifelt, weil ich einfach von Anfang an gemerkt habe, wie begeistert die Reaktion auf dieses wirklich unabhängige Angebot ist und wie halt auch diese Community immer weiter gewachsen ist von Leuten, die uns dann geschrieben haben und gesagt haben, wie toll sie das finden, was wir hier machen. Das ist ja für mich persönlich so meine Rendite. Also ich bekomme hier kein Gehalt, aber ich bekomme hier natürlich ganz viel emotionales Feedback, indem ich mir halt diese du kennst die ja auch, diese Feedbacks aus der Community durchlese, diese Liebesbriefe, die wir da teilweise bekommen, diese Danksagungen, ja. Und das ist einfach immer ganz toll. Wir hatten dem letzten Jahr ja auch so ein Unterstützer-Event, wo, glaube ich, 20 Leute da waren, die als Unterstützer uns nochmal zusätzlich finanziell auch fördern und mit denen dann auch abends hier so einen Vortrag gehabt und so. Und diese Rückmeldung, die man so gerade in dem One-on-One auch bekommt, kriegen wir ja selten, weil wir ein digitales Medium sind. Aber das war wirklich, da wird es dir richtig Gänsehaut, ja. Und das ist einfach... Das ist der Grund, warum ich das mache, ja, und warum es auch wirklich das Schönste auf der Welt ist, sozusagen Gründer dieser Firma sein zu dürfen.
Es ist schon immer besonders, also ich kenne das auch aus meiner Vergangenheit, aus anderen Stellen, es ist schon immer besonders, die Leute, die man über Social Media so eingesammelt hat, dann wirklich mal in echt zu sehen und zu sehen, wie passioniert die mit dem Thema umgehen und was für Fans die auch der Marke sind, die ihr dann aufgebaut habt, das ist schon... Also das kann ich mir gut vorstellen, dass das einem sehr viel zurückgibt.
Total, Also am liebsten würde ich jetzt jeden, der hier irgendwie zuhört oder zuschaut, mal irgendwie persönlich kennenlernen. Weil das Faszinierende ist ja auch immer, aus jeder persönlichen Story lernst du ja auch wieder was dazu.
Total.
Also es ist wirklich so, wir haben ja jetzt diese Petition gemacht zum Thema Altersvorsorgedepot.
Ja.
Und an dem Abend, wo wir mit den Unterstützern hier saßen zum Abendessen, saß ich mit 3, 4 Leuten da. Und dann sagte der eine, ich finde es ja auch so toll, wie ihr bei Finanztipp euch für so politische Themen einsetzt.
Yeah.
Ja, weil wir haben ja diese Stiftungspetition bezüglich Finanzpisa letztes Jahr gemacht. Und er sagte, ja, ihr setzt euch ja auch für dieses Altersvorsorgedepot ein. Und dann sagte er zu mir, aber eigentlich müsstet ihr ja eine Petition machen. Also da kommt die Idee her. Und am nächsten Tag habe ich gesagt, Leute, wir müssen eine Petition machen.
Voll gut.
Und wie viele Leute jetzt unterschrieben 200, haben? Über 200.000. Ja.
Jede also, Menge.
Genau. Das sind ja Dinge, diese Impulse, die kriegst du halt oft auch, vor allem dann, wenn du mit jemandem da sitzt und ein Bier trinkst. Und das ist einfach, deshalb wünsche ich mir eigentlich noch viel mehr dieser Interaktionsmöglichkeiten, weil ich glaube, man erst dann wirklich versteht, was man noch alles tun kann, was Finanztipp auch für die Menschen noch tun kann, weil wir sind meiner Meinung nach auch noch immer erst am Anfang und noch besser zu verstehen, wie wir unser Angebot stricken müssen, dass wir noch mehr Menschen erreichen, das ist schon auch sozusagen die große Frage, die ich mir immer wieder stelle. Ja? Weil wir erreichen natürlich heute schon Millionen Leute, aber wir erreichen auch nicht alle. Ich bin immer wieder erstaunt. Also mittlerweile ist es ja so, dass man fast so ein bisschen davon ausgeht, naja, Finanztipp kennst du ja. Aber ich treffe noch immer genug Leute, die von Finanztipp noch nie gehört haben. Ja?
Richtig.
Und da merke ich dann schon, dass wir in unserer Mission am Ende noch immer ganz am Anfang stehen.
Gibt auf jeden Fall noch genug Menschen in Deutschland, die wir mit den über 1 Million Newsletter-Abonnenten nicht erreichen. Da ist auf jeden Fall noch genügend Markt- und Wachstumspotenzial da. Was würdest du dann sagen in dieser ganzen Historie, auf welchen Moment bist du besonders stolz oder was bleibt dir so richtig hängen? Ich weiß, es ist vermutlich relativ schwer, es weil es vermutlich sehr viele Momente gab, wo du von Stolz erfüllt bist, unter anderem eben diese Events mit den Unterstützern. Aber was ist so der Moment, der dir direkt ins Gedächtnis springt?
Also ein sehr besonderer Moment war unsere 10-Jahr-Feier, muss ich sagen, weil man dort erstens mal mit der ganzen Firma mal wieder zusammengekommen ist und dadurch, dass wir hier an unterschiedlichen Standorten sitzen, ist es so, dass man gar nicht immer alle da hat und da alle vor Ort zu haben und nochmal gemeinsam diese 10 Jahre Revue passieren zu lassen, das ist wirklich schon einfach ein wahnsinnig tolles Gefühl, wenn du vor allem als Gründer dann ja immer zurückdenkst an am Anfang waren wir zu zweit und hatten eine Idee und irgendwann ist es halt so groß geworden. Und das Besondere an diesem Abend war auch, dass eine ganze Reihe von Prominenten, also Politiker, Schauspieler und so weiter, Videoeinspieler für uns gemacht haben, die wir dann aufgezeigt haben, also an der großen Videowand, die sich einfach bei unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern für diese tolle Arbeit bedankt haben. Manche haben sich auch bei uns bedankt, was natürlich auch sehr schön war. Aber es ist einfach wirklich dann einfach toll zu sehen, wie dieses Projekt einfach auch funktioniert hat. Mhm. Ja, weil am Ende ist es ja jedes Mal am Anfang immer eine Wette, wenn du was gründest. Und gerade hier diese Besonderheit aus, das soll ein gemeinnütziges Unternehmen sein, aber es soll trotzdem als Unternehmen wirtschaftlich funktionieren. Dass dieser Spagat, der ja schon ziemlich einzigartig ist, ich kenne jetzt nicht so viele Unternehmen, die so aufgesetzt sind oder erst recht nicht in der Finanzbranche, dass das funktioniert, ich glaube, da bin ich wahrscheinlich am stolzesten drauf, dass wir das hinbekommen haben, weil wir haben damit schon was Besonderes geschaffen, was mich auch überleben wird. Also ich glaube, auch wenn ich irgendwann mal nicht mehr bin, dann, ja, man wird sich ja auch auf diesen Erfolg bei Interhyp draufschauen und sagen, ja, der hat da mal eine tolle Firma gebaut, aber am Ende war es eigentlich nur das Fundament, wie du vorher so schön gesagt hast, was mir die Freiheit gegeben hat und die Möglichkeiten gegeben hat, in meiner zweiten Lebensphase sowas wie Finanztipp auf die Beine zu stellen. Ja, und das ist einfach ein wahnsinniges Geschenk und ich glaube auch, dass das ist, was ich auch dann irgendwie hinterlassen werde. Ja, dass auch wenn ich jetzt nicht so bekannt bin in der Öffentlichkeit wie Hermann und Seidi, aber ich weiß natürlich selbst, sozusagen,
wie es angefangen hat.
Dass es das Ganze ohne mich nicht gäbe, ja, und das ist ja, oder uns, ja, muss ja mal Robert auch mit einbeziehen, weil wir es ja gemeinsam gestartet haben. Es ist, das ist eigentlich immer so dieses Verrückte, wenn man sich dann überlegt, okay, jetzt sitzt der Tenhagen bei dem Klingbeil und erklärt ihm das Altersvorsorgedepot und warum wir fordern, dass die Kosten gedeckelt sein müssen, dann denkst du in dem Augenblick schon, sagst, das ist eigentlich schon cool, weil der würde da jetzt nicht sitzen, wenn du mal irgendwie nicht diese Firma gegründet hättest. Und das ist einfach schon ein tolles Gefühl, ja.
Ja, es ist halt total unique und es gibt ja auch wirklich tatsächlich keinen anderen Player, der so aufgestellt ist auf dem Markt. Also tatsächlich alle anderen haben ja andere Konzepte, auch andere Finanzierungskonzepte, in Teilen ähnlich, in Teilen nicht, aber das ist tatsächlich, also das war auch für mich zum Beispiel ein Grund, zu Finanztipp zu kommen, weil ich da auch sehr stark dran glaube und vor allem an das Thema Unabhängigkeit, gerade in der heutigen Welt, wo eben durch Influencer, ich will nicht nur über Influencer haten übrigens, aber Influencer oder auch viele Bankberater, ich wurde damals auch falsch beraten, versicherungsseitig, man einfach so schnell den Überblick verliert und sich verrennt und es total schnell überfordernd wirkt. Und wir ja quasi anbieten, hey, es kann total einfach sein, es muss nicht so überfordernd sein und ihr könnt euch auf uns verlassen. Und gleichzeitig ein anderer schöner Aspekt des Ganzen ist, auch als ich gestartet bin, ist zu sehen, dass in so einem Unternehmen so viele tolle Menschen arbeiten, wie ich es selten in einem Unternehmen gesehen habe, die so passioniert genau diese Message nach außen bringen wollen, die da so hinterher sind und gerne hier arbeiten und toll miteinander umgehen. Deswegen Kompliment, was das auch anbetrifft, weil das ist, kann ich sagen, aus meiner Historie auch nicht immer selbstverständlich. Das ist mir auf jeden Fall sehr stark aufgefallen und das spiegelt sich ja auch wieder in den Produkten und wie gerne wir uns auch schnell weiterentwickeln und neue Produkte auf den Markt bringen. Das finde ich sehr, sehr beeindruckend. Aber ich würde gerne nochmal auf das Thema Influencer und BankberaterInnen und so weiter eingehen. Vielleicht so in zwei Sätzen. Kannst du zusammenfassen, was uns von denen absetzt? Oder was sind so die Key-Punkte, wo wir sagen, da unterscheiden wir uns vielleicht von denen? Weil ich ja eben gesagt habe, wir sind pretty unique, also sind relativ die einzigen auf dem Markt, die das so umsetzen. Was unterscheidet uns konkret?
Naja, bei uns ist ja so, die Empfehlungen, also die Inhalte kommen ja von unseren Experten, die in unserer Expertenredaktion sitzen und die halt ausschließlich das schreiben und empfehlen, was aus ihrer Sicht das Richtige ist. Das heißt, da gibt es keine finanziellen Ziele, die sind praktisch komplett abgeschirmt von den wirtschaftlichen Aspekten dieses Unternehmens, also sozusagen den wirtschaftlichen Teil mit den Affiliate-Links, den organisieren wir dann erst im Nachgang. Aber die Personen, die tatsächlich diese Inhalte produzieren, die sind da eben völlig frei von allem, was da irgendwie wirtschaftliche Interessen angeht. Und das ist natürlich bei einem klassischen Berater nicht unbedingt der Fall, weil die meisten Berater, die ich kennengelernt habe, egal in Banken oder in Versicherungsvertrieben, haben natürlich irgendwelche Jahresziele, die sie erfüllen müssen. Das sind in der Regel auch Umsatzziele.
Ja.
Umsatz heißt halt, ich verdiene irgendwie an meinen Kunden Geld. So, je mehr ich verdiene an meinen Kunden, je mehr Provisionen ich an den Kunden verdiene, desto erfolgreicher werde ich intern angesehen. Dann stehe ich auf irgendeiner Rangliste ganz weit oben, desto mehr Anerkennung bekomme ich im Unternehmen, desto mehr verdiene ich wahrscheinlich auch. Das ist halt das System, gegen das wir ja angehen wollten, weil wir gesagt haben, du kannst nicht erwarten, dass Leute, die in so einem Umfeld arbeiten, 100% deine Interessen vertreten. Und wie wir vorher schon gesagt haben, ich nehme das auch niemandem übel, der dort arbeitet. Es sind auch keine bösen Menschen. Es ist einfach das System, das so funktioniert. Es ist nun mal der Kapitalismus. Und auf der anderen Seite bei den Influencern muss man sagen, ich glaube, die Influencer haben ja in weiten Teilen sehr dazu beigetragen, dass wir in Deutschland gerade bei den jungen Leuten eine ganz andere Offenheit und ein ganz anderes Verständnis auch für das ganze Thema Sparen, Altersvorsorge und so weiter haben. Deshalb, ich glaube, da gibt es auch gar nichts Negatives dazu zu sagen. Gleichzeitig ist es natürlich auch dort so, dass du immer halt dich fragen musst, wenn irgendwelche Produkte empfohlen werden, werden die jetzt empfohlen, weil sie wirklich in deinem Interesse sind? Oder ist es halt dann doch ein Produkt, bei dem es irgendwie nochmal ein besonderes Vergütungszucker obendrauf gibt? Und ich will da niemandem was unterstellen, aber du weißt es halt nicht.
Ja.
Und wenn du es nicht weißt, dann ist es halt auch schwierig, blind zu vertrauen. So, und darauf läuft es halt hinaus. Und bei uns ist es schon so, dass wenn du mit unseren Experten redest und du kennst die ja auch und du würdest jetzt da irgendwie hingehen, also wenn ich jetzt hingehen würde und sagen würde, du empfehl doch mal die Interhyp irgendwie, weil das ist eine Firma irgendwie, die ist ganz toll und da kriegen wir auch ein bisschen mehr Provision, das würde einen Skandal auslösen. Die Leute würden sich wahrscheinlich sogar würden sich öffentlich gegen Finanztipp wenden. Das ist ja so tief in unserer DNA drin, dass jede Art von Einmischung der wirtschaftlichen Seite in das, was inhaltlich hier gemacht wird, ein totaler Tabubruch wäre. Ja, und
absolut.
Was ich gelernt habe aus Firmen, die ich selbst gegründet habe oder in denen ich involviert war, diese kulturellen Aspekte, die kriegst du auch nicht mehr raus. Also das ist auch gut so. Also
ja,
in dem Sinne, diese Kultur, die ist so verankert in dieser Organisation. Und das ist, glaube ich, auch etwas, was auf alle Ewigkeit Bestand haben wird. Und wenn du fragst, was ist der Unterschied, dann ist es sicherlich diese Kultur von einfach bedingungsloser, wir sind ausschließlich auf der Seite des Kunden. Ja.
Was ich schon auch nochmal unique finde, ist, dass sowohl wenn man mit einem Bankberater spricht, einem Versicherungsberater, also ne, das sind ja dann auch vielleicht häufig unterschiedliche Personen, dann holt man sich vielleicht da nochmal eine Meinung, da nochmal eine Meinung, dann gibt es Influencer und Influencerinnen, die gerne ETFs beraten, aber dann, wenn man jetzt genau nachfragen würde, wie funktioniert eine BAV, wären sie schon wieder raus. Also, dass wir ja schon so ein One-Stop-Shop sind. So bei uns findest du alles, was du brauchst rund um das Thema, gesammelt an einer Stelle und von tatsächlichen Experten und Expertinnen, die nicht durch Zufall eingestellt worden sind, sondern die einen Track Record haben, also schon bewiesen haben, dass sie Experten und Expertinnen sind und eben nicht sich das Wissen ein bisschen selber angeeignet hat. Und ich glaube, für die Verbraucher und Verbraucherinnen ist es total schwer, manchmal zu unterscheiden, was jetzt bei so der ganzen Masse an Influencer, Influencerinnen, BankberaterInnen und so weiter und so fort. Was ist glaubhaft? Wo fehlen vielleicht noch Informationen? Weil die Leute lügen ja vielleicht da nicht unbedingt, aber es fehlt halt einfach noch ein bisschen Kontext drumherum. Und so eine Plattform zu haben, wo man alles zusammen hat und man weiß, da sind Experten dahinter und nicht irgendwer, der sich irgendwie 2 Monate damit beschäftigt hat, ist schon eine arge Sicherheit, gerade für den deutschen Markt, der ja gerne auf Sicherheit bedacht ist.
Ja. Nee, also das ist sicherlich richtig. Neben dieser totalen redaktionellen Unabhängigkeit ist sozusagen die fachliche Tiefe und der Qualitätsanspruch an das, was wir hier machen, schon extrem hoch. Ja, also das, das ist sicherlich, da spielen wir ganz klar natürlich auf höchstem journalistischen Niveau. Anders wäre es auch gar nicht möglich mit jemandem wie Hermann Josef Tennhagen als Chefredakteur, weil der würde nichts anderes akzeptieren. Und insofern ist das sicherlich ein ganz wichtiger Aspekt. Und der andere Aspekt, den du gerade angesprochen hast, den finde ich auch super wichtig, weil es ist oft so, dass es wird ja immer gerne reduziert, auch gerade in diesem eher ein bisschen im Social-Media-Bereich, auf das Thema Geldanlage, Vermögensaufbau. Mhm. Und das ist wichtig und das ist ja auch das, was viele Leute interessiert. Auch vielleicht, weil dieses ich will jetzt schnell reich werden etwas ist, was gerne verfängt, ja, auch wenn die Realität dann oft ein bisschen langweiliger ist, ja, und langfristiger. Aber es ist halt deutlich mehr, was wir abdecken. Ja? Also am Ende, egal ob es jetzt der Versicherungsbereich ist oder ob es Sachen rund um die Immobilie sind, ob es das ganze Thema Strom und Gas und Handyverträge und sonst was. Es gibt ja so viele Stellen, wo du im Zweifelsfall, wenn du nicht aufpasst, doch so ein bisschen über den Tisch gezogen wirst. Und diese Breite, glaube ich, unterscheidet uns schon auch sehr von anderen. Wir haben ja auch einen eigenen Steuerexperten, eine eigene Rechtsexpertin. Es gibt jetzt Influencer, die sind nur auf Steuer fokussiert und machen das sicher auch gut, aber wie du sagst, wir sind halt ein One-Stop-Shop und auch das ist ja wieder etwas, was es einfach macht. Ja? Das heißt, ich muss mir nicht 20 Experten irgendwie zusammensuchen da draußen, wo ich jetzt nach genauem Hinschauen Vertrauen aufgebaut habe, sondern bei uns weißt du, also hier kriege ich eigentlich alles, was für mich als Verbraucher irgendwie relevant ist, kriege ich geliefert in Form des Newsletters wöchentlich oder auch in Form der App, wo immer die aktuellsten Themen drin sind.
Oder
mehr
über
braucht
Google.
Man nicht, bitte?
Oder auch über Google. Wir haben in den letzten Podcast, haben Emil und ich gesagt, naja, weil egal was wir suchen, so rund um das Thema, wir geben halt bei Google immer das Thema plus Finanztipp ein.
Das habe ich auch.
Das machen alle die hier, aber ich habe das auch schon vorher gemacht. Mhm. Das ist irgendwie ganz spannend, weil ich dann weiß, dass ich relativ schnell, was mir auch damals aufgefallen ist, es ist ein bisschen umfangreicher, es sind ein paar wichtige Informationen mehr drin als so bei den ganz großen Medienhäusern, die das eher so ein bisschen oberflächlich machen. Es geht schon ein bisschen mehr in die Tiefe, ohne jetzt komplett zu überfordern. Das hat mich damals auch so an die Marke gebunden, bevor ich hier angefangen habe.
Ja, ich glaube, der große Unterschied zu den Medienhäusern, die ja auch teilweise über Verbraucherfinanzen schreiben, ist, dass die immer diesen letzten Schritt weglassen. Also so dieses, was sollte ich jetzt eigentlich konkret machen? Und was ist jetzt eigentlich das konkrete Produkt? Weil das ist nicht, da haben die auch gar nicht die Expertise da, ja, sondern
trauen sich vielleicht auch noch nicht dahin, ne? Das ist ja auch so ein Ding.
Naja, um das zu haben, müssten sie ja praktisch uns nachbauen. Deshalb gibt es ja auch eine ganze Reihe von Medienkooperationen, die wir haben, wo wir mit renommierten Medienhäusern zusammenarbeiten und die wiederum auf unsere Empfehlungen zurückgreifen, weil sie sagen, okay, da ist ein Gütesiegel drauf, das können wir dann auch guten Gewissens empfehlen, aber wir sehen uns jetzt nicht selbst in der Rolle, wo wir jeder für uns sozusagen so ein kleines Finanztipp nachbauen sollten. Also da sind wir als Informations- und Content-Lieferant für andere große deutsche Medien wie Spiegel und Co. Oder die Funke-Gruppe, da sind wir ja auch sehr eng. Da sind wir, glaube ich, einfach auch ein super wertvoller Partner, ja.
Jetzt sehen wir ja, also jetzt haben wir eben schon drüber gesprochen, es gibt noch mega viel Reichweite, die wir noch nicht haben, die wir noch kriegen könnten. Wo siehst du denn jetzt mal so 10 Jahre in 2036, wo siehst du Finanztipp da?
Naja, ich, wie du sagst, wir kratzen eigentlich ja noch immer an der Oberfläche und auch unsere über 1 Million Newsletter-Abonnenten ist nett, aber bei 80 Millionen Menschen in Deutschland ist es natürlich ein Tropfen auf den heißen Stein. Deshalb, ich habe ja irgendwann mal auch gesagt, ich will diese 10 Millionen Abonnenten knacken und das ist jetzt nur für den Newsletter, aber da hängen natürlich andere Sachen auch mit dran. Aber das ist für mich schon so ein Gradmesser für, wir haben dann wirklich die Gesellschaft komplett durchdrungen. Und da ist auch, glaube ich, die größte Herausforderung für uns, weil in der ersten Welle, so diese letzten 10 Jahre und auch laufend, ist es ja so, dass wir und auch die Finfluencer, die es da draußen gibt, natürlich vor allem auch Menschen anziehen, die sich für diese Finanzthemen interessieren. Mhm. Die sich von Haus aus gerne informieren, die sich das trauen, da selbst ranzugehen. Das ist aber nur ein Teil der Bevölkerung. Und damit kann man ein gutes Geschäftsmodell aufbauen. Das zeigen wir, das zeigen andere. Aber dadurch, dass wir diesen gesellschaftlichen Auftrag haben, treibt mich schon sehr stark die Frage um, wie können wir es schaffen, die Leute zu erreichen, die sich mit Finanzen halt überhaupt nicht beschäftigen, die sich da auch überhaupt nicht rantrauen, die eben auch nicht bei Google irgendwie jetzt eingeben, wie sorge ich fürs Alter vor, sondern die man im Zweifelsfall wirklich drauf stoßen muss. Ja? Und ich glaube, das ist etwas, was uns die nächsten 10 Jahre immer begleiten wird, die Frage, wie können wir diese Menschen erreichen, weil die brauchen uns im Zweifelsfall mehr, als die heute schon. Es ist ja so, dass viele Leute, die heute diese Angebote wie Finanztipp nutzen, gehören ja auch oft so ein bisschen zur Bildungselite, die verdienen eh gut. Also ich sage nicht, dass wir heute nicht auch andere Leute erreichen, aber das ist schon sozusagen der Teil der Bevölkerung, der wahrscheinlich als allererstes auch erkennt, wo diese Vorteile von Finanztipp für sie eigentlich liegen. Und die Menschen, die vielleicht auch eher so in einem Umfeld groß geworden sind, wo man eben nicht über Geld gesprochen hat, weil wir wissen ja auch, wie wichtig Eltern sind enorm, in der Art und Weise, wie man sozusagen über Finanzen sich auskennt oder überhaupt den Zugang dazu hat. Mhm. Also Menschen, die halt zu Hause nie mit dem Thema Finanzen in Berührung gekommen sind, die es auch in der Schule nicht beigebracht bekommen haben, weil das gibt es ja praktisch auch nicht, deshalb engagieren wir uns da ja auch.
Ja.
Und die sich einfach generell mit diesen Themen irgendwie nicht wohlfühlen, ja, weil sie das Gefühl haben, das ist einfach alles zu kompliziert und die zu erreichen.
Ja, oder halt auch generell so eine relativ negative Einstellung zum Thema Finanzen erstmal haben, weil es vielleicht auch immer ein Problemthema ist. Gerade die auch zu begeistern und anzuregen, hey, es muss gar kein Problemthema sein. Weil ich glaube, für ganz viele ist es ein Problemthema und dann ist es total schwer, so über den eigenen Schatten zu springen und dann was zu machen. Und dann ist der Weg zur Bank die einfachere Variante, weil da macht es dann Profi, dann kann ich mich drauf verlassen. Und Leute von dem Weg quasi abzubringen, das finde ich auch super spannend tatsächlich, wie man das dann letztlich anstellt.
Ja, absolut. Und ein Argument, das ja immer wieder dann auch kommt, ist, ja, ich habe ja gar nichts, was ich groß irgendwie ansparen kann, weil ich bin froh, wenn ich über die Runden komme. Und das ist ja genau die Zielgruppe, die wir auch erreichen wollen. Nur da sage ich dann immer genau das Thema, es geht jetzt nicht nur bei Finanztipp um Vermögensaufbau, sondern es geht auch darum zu gucken, wo habe ich heute in meinen laufenden Ausgaben schon auch Dinge dabei, wo ich einfach unnötig viel bezahle.
Geldfresser.
Ja? Brauche ich wirklich all diese Versicherungen, die mir der freundliche Herr von der Versicherung oder von dem Finanzvertrieb verkauft hat? Brauche ich die wirklich? Oder sind die wirklich auch so günstig, wie sie sein könnten? Das Gleiche gilt für meine Stromverträge, für meine Gasverträge, für meine Handyverträge, für meine DSL-Verträge. Es gilt für meinen Kredit, wenn ich irgendeinen Konsumentenkredit habe mit einem horrenden Zins. Viele Leute wissen gar nicht, dass sie jederzeit aus diesem Kredit raus können und schauen können, wo kann ich deutlich günstiger mich refinanzieren. Und wenn du das wirklich konsequent durchgehst, dann hast du relativ schnell schon einen ordentlichen Betrag Geld übrig pro Monat, den du heute einfach rauspfefferst, weil du dich mit den Dingen nicht beschäftigst. Und den kannst du ja dann nehmen und damit Vermögensaufbau betreiben. Und deshalb ist es, glaube ich, ganz wichtig, auch das, was wir bei Finanztipp tun, nicht immer nur zu reduzieren auf dieses Thema, ja, es geht um Vermögensaufbau und so, sondern da gibt es einen ganz wichtigen Teil davor, der heißt, wie gehe ich mit Geld um? Das hat ja viel mit Psychologie zu tun. Wie organisiere ich mich da konkret? Wo gebe ich zu viel aus für laufende Verträge? Und wie kann ich da einfach auch deutlich was einsparen?
Man muss vielleicht auch dazu sagen, dass die Finanzbranche, jetzt muss ich gucken, dass ich nicht verurteilen klinge, aber schon eine Tendenz hat, ähnlich wie so Beamtendeutsch oder Arztdeutsch, Dinge komplizierter darzustellen und zu kommunizieren, als sie am Ende sind. Also ich verstehe schon, dass wenn man so einen riesigen Vertrag da vor sich liegen hat und irgendwie nach einem Tag nach Hause kommt und sich das jetzt noch durchlesen muss und genau daraus dann extrahieren soll, ist das jetzt ein guter oder schlechter? Das ist natürlich schon kognitiv eher mal anstrengend wird. Und das ist aber auch ein bisschen extra, habe ich manchmal das Gefühl, natürlich haben wir auch ein Rechtssystem, was vorschreibt, wie wir rechtlich Dinge zu verpacken haben, aber gleichzeitig verkauft man natürlich dadurch auch besser, hey, ich bin Profi, ich mache das für dich. Und genau damit lösen wir ja auch auf und sagen, hey, wenn das und das drinsteht, dann hast du vielleicht auch da und da bessere Chancen oder kannst da noch optimieren. Genau. Ich finde dieses Gespräch super spannend, aber ich glaube, wir müssen langsam zum Ende kommen. Und ich habe noch eine Frage an dich. Und zwar, was hättest du deinem 25-jährigen Ich, also quasi du kommst jetzt gerade, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, bei Goldman Sachs raus, was hättest du der Person geraten?
Gut, das ist bei mir jetzt eine sehr spezielle Situation, weil ich mit 25 gerade meine erste Firma damals gegründet habe und daher komplett im Tunnel war und 90 Stunden die Woche daran gearbeitet habe, dass diese Firma was wird. So ist das als Gründer.
Als Gründer, ja.
Ich glaube trotzdem, wenn ich drauf schaue, weil es geht ja um die Frage, welchen Finanztipp hätte ich mir damals gegeben. Ich habe damals mich viel zu wenig drum gekümmert, was eigentlich mit dem damals noch sehr überschaubaren Vermögen, das ich angespart hatte, aber was ich damit eigentlich mache. Das heißt, es lag bei mir damals auch eher auf dem Konto rum. Und ich habe mich auch, muss ich ganz ehrlich sagen, damals auch so an das Thema Aktien und so auch nicht so richtig rangetraut. Weil trotz Investmentbanking war ich doch, und da kam wahrscheinlich dann so ein bisschen der sicherheitsbewusste Schwabe durch, so was hascht, das hascht. Ja, also irgendwie was. Und deshalb war ich da, glaube ich, nicht besonders mutig und hatte, glaube ich, auch für dieses kleine Ersparte, was ich hatte, zu viel Angst, dass es irgendwie weg sein könnte. Und im Nachhinein betrachtet ist es natürlich ein Riesenfehler gewesen, weil sozusagen man gar nicht früh genug damit anfangen kann. Gerade wenn man eine langfristige Perspektive hat, eben auch Vermögensaufbau zu betreiben und das Geld in ETFs, gab es damals in der Form noch gar nicht, aber einfach so zu investieren, dass man halt trotz einerseits diese Schwankungen ertragen muss, die damit einhergehen, aber ich gucke auch praktisch nie auf mein Depot. Das ist ja auch das, was Saidi immer allen empfiehlt. Und wenn du auf dein Depot nicht drauf schaust und erst wieder in 5 Jahren drauf schaust, dann stören dich ja auch diese Schwankungen zwischendurch nicht. Und dann ist es auch eine sehr entspannte Sache. Und da einfach früher mich zu trauen, ein bisschen mehr Risiko in Anführungszeichen einzugehen, würde ich heute jedem raten. Ja, das ist auch, glaube ich, das, was wir generell allen sagen. Weißt du, fang früh an. Die Inflation arbeitet komplett gegen dich. Das ist ja auch das, was man sich immer als junger Mensch, das merke ich auch immer wieder, wenn ich so alte Rechnungen von damals finde oder irgendwelche Belege, wo ich sehe, wie wenig Dinge damals gekostet haben. Das hört ja nicht auf. Und wenn du heute glaubst, dass irgendwie das, was wir heute bezahlen, das ist, was wir in 20 Jahren dafür bezahlen werden, dann irrst du halt gewaltig. Das heißt, dieses Ankämpfen gegen diese ständige Entwertung des Geldes und diese Inflation ist, glaube ich, schon etwas, was ganz viele Leute halt völlig unterschätzen. Und wenn ich dann mein Erspartes einfach nur rumliegen habe, dann heißt es halt, dass das jedes Jahr weniger wert wird. Ja? Und das ist in dem Sinne einfach viel zu kurz gedacht und völlig das völlige Gegenteil eigentlich von sicher. Ja? Weil das Einzige, was sicher ist, ist, dass es immer weniger wert wird. Deshalb muss man in Dinge investieren, die diesen ganzen ständigen Inflationsanstieg irgendwie den mitmachen. Und das tut das Geld am Girokonto halt nicht.
Genau, wenn ihr damit noch nicht gestartet habt, kann ich euch auf jeden Fall unseren Depotvergleich und auch unseren ETF-Vergleich empfehlen. Das könnt ihr einfach googeln und wir verlinken es euch aber auch nochmal in den Shownotes. Denn da haben unsere besagten Expertinnen und Experten genau das alles getestet, damit ihr eben auch früh starten kann, weil je früher ihr startet, desto weniger prozentual von eurem Nettogehalt müsst ihr letztlich zurücklegen. Und das ist ja eigentlich auch eine schöne Nachricht, weil dann habt ihr auch effektiv mehr von eurem Gehalt, das ihr nicht sparen müsst.
Absolut. Und ich glaube, wenn jemand wirklich noch ganz am Anfang steht, kann ich auch immer nur das Buch von Saidi empfehlen.
Richtig.
Finanzen ganz einfach, was ja letztes Jahr rausgekommen ist und lange jetzt auch auf dem ersten Platz der Spiegel-Bestsellerliste war. Für
nicht
mich,
ohne Grund.
Für Einsteiger wirklich einfach perfekt. Oder eben unsere Einsteigerkurse in der Finanztip Academy, die ich auch immer großartig finde, wenn man sich mal wirklich in Ruhe hinsetzen will und das Ganze mal abarbeiten möchte. Können wir vielleicht auch in die Shownotes packen.
Genau. Gerade das Buch ist irgendwie auch cool insofern, dass es halt so alles auch wieder so ein One-Stop-Shop ist. Es ist halt auch wieder alles komprimiert, aber vollständig zum gewissen Grad in einer Sache. Und das macht es irgendwie ganz angenehm, um sich so einen Überblick zu verschaffen, wenn man eben noch nicht super tief in den Themen drin ist. Aber selbst ich habe da auch noch recht viel draus lernen können, auch wenn ich da schon ein bisschen fortgeschrittener war.
Und alle Gewinne aus dem Buch gehen an die Stiftung, wenn ich das so sagen darf.
So.
Und werden für Finanzbildung eingesetzt.
Also. So wie alle Gewinne letztlich irgendwie dann auch wieder zum Finanztipp fließen. Ganz lieben Dank, lieber Markus, dass du mir diese Fragen alle beantwortet hast und auch unserer Community einmal ganz tiefe Einblicke in deine Historie und auch in die Historie von Finanztipp gegeben hast.
Gerne.
Wenn dir die Folge weitergeholfen hat oder du sie besonders spannend fandest aus irgendwelchen Gründen, schick sie gerne weiter, like uns, schreib uns gerne auch eine Bewertung, freuen wir uns auch immer drüber und folg uns auf allen Kanälen. Und dann würde ich sagen, danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
Tschüss.